Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Deutschland im Dilemma. Die Regierung in Berlin überlegt sich offenbar ernsthaft, die gestohlenen Datensätze über Schwarzgeldkonten in der Schweiz zu kaufen. China in Rage. Die Staatsmedien spucken Gift und Galle, weil die USA an Taiwan Waffen liefern wollen. Schweiz im Frost. Der Januar war der kälteste seit 23 Jahren, die vergangene Nacht die kälteste diesen Winter. Und im Tagesgespräch um 13 Uhr, drei Wochen nach der Katastrophe, ein Schweizer Kinderarzt erzählt von seinen Erlebnissen in Haiti. Rendezvous am Mikrofon ist Gurdin Vinzenz. Auf den neuesten Stand bringt uns jetzt zuerst Silvan Fischer. Er hat die Nachrichten.
Die deutsche Regierung hat durchblicken lassen, dass sie den Kauf gestohlener Bankdaten aus der Schweiz grundsätzlich befürwortet. Ein Sprecher von Finanzminister Schäuble sagte, man wolle sich dabei auf der Linie der Liechtenstein-Affäre bewegen. Bundeskanzlerin Merkel unterstütze dieses Vorgehen. Bevor die Schweizer Bankdaten aber gekauft würden, müsse noch rechtliche Klarheit geschaffen werden, erklärte der Sprecher in Berlin weiter. Vor ein paar Jahren hatte Deutschland einem Informanten gestohlene Daten der liechtensteinischen LGT-Bank abgekauft. Im Fall Liechtenstein war der ehemalige deutsche Postchef Zumwinkel der Steuerhinterziehung überführt worden. In Irak hat eine Selbstmordattentäterin mindestens 41 Personen getötet und 106 weitere verletzt, wie ein Vertreter des irakischen Innenministeriums bestätigt. Ziel des Anschlags waren schiitische Pilger außerhalb der Hauptstadt Bagdad. Diese Woche brechen Tausende von schiitischen Gläubigen zu einer Pilgerfahrt in die heilige Stadt Kerbala auf. In der Schweiz waren im letzten Jahr etwas mehr junge Menschen militärdiensttauglich als im Vorjahr. Von den knapp 40.000 Stellungspflichtigen wurden 66% für tauglich befunden. Das sind im Vorjahresvergleich 1,4% mehr. Laut dem Verteidigungsdepartement waren fast 7.000 Stellungspflichtige untauglich und konnten somit weder Militärdienst noch Zivildienst leisten. Gut 6.000 können Zivildienst leisten. Die Tauglichkeitsrate habe sich in den vergangenen Jahren stabilisiert. Ein Komitee von Wissenschaftlern setzt sich für die Annahme des neuen Verfassungsartikels zur Forschung am Menschen ein. Über die Vorlage wird am 7. März abgestimmt. Der neue Verfassungsartikel schafft gemäß den 60 Vertretern von Hochschulen, Medizin- und Ethikkommissionen eine transparente Rechtsgrundlage für die Forschung. Die bisher lückenhaften und kantonal unterschiedlichen Vorschriften würden vereinheitlicht. Forschung am Menschen sei Voraussetzung dafür, dass Krankheiten wie Krebs oder Alzheimer behandelt oder gar geheilt werden könnten, sagte der frühere Nationalrat Franco Cavalli. Das Urteil des Bundesstrafgerichts im Prozess gegen Hintermänner des internationalen Zigarettenschmuggels wird von allen Parteien weitergezogen. Dies steht fest, nachdem sich auch die beiden Verurteilten zu diesem Schritt entschlossen haben. Die beiden Männer waren im Sommer wegen Unterstützung einer kriminellen Organisation für schuldig befunden und zu Gefängnisstrafen verurteilt worden. Weitere Angeklagte wurden freigesprochen. Auch die Bundesanwaltschaft hatte letzten Monat angekündigt, dass sie das Urteil weiterziehen werde. Es geht um den Schmuggel von über 200 Millionen Stangen Zigaretten und Geldwäscherei im Auftrag von Mafia-Organisationen. Die russische Wirtschaftsleistung ist letztes Jahr um 7,9% zurückgegangen. Das ist das größte Minus seit 15 Jahren. Hauptgrund waren starke Rückgänge im Industrie- und Bausektor, wie das russische Statistikamt mitteilt. Zum Vergleich, Deutschland als größte Volkswirtschaft Europas verzeichnete letztes Jahr ein Minus von 5%. Die USA meldeten minus 2,4%. Die Schweizer Jahreszahl ist noch nicht bekannt. In Nigeria hat der Energiekonzern Shell im Niger-Delta drei Pumpstationen geschlossen. Dies, nachdem eine Ölpipeline gewaltsam beschädigt worden war. Shell gehe von einem Sabotageakt aus, sagte eine Firmensprecherin. Zum Anschlag bekannte sich bisher niemand. Allerdings hatte die größte Rebellengruppe Nigerias am Samstag einen dreimonatigen Waffenstillstand einseitig beendet und mit Anschlägen gedroht. Die Rebellen fordern eine stärkere Beteiligung der Bevölkerung an den Profiten der Ölkonzerne. Die Schweiz hat den kältesten Morgen dieses Winters erlebt. Laut SF Meteo war es in La Brevin im Neuenburger Jura minus 34,8 Grad kalt. In Samaden wurden minus 29 Grad gemessen und in der Region Bern minus 14 Grad. Weniger kalt war es in der Nord- und Ostschweiz. Am Bodensee und in Basel lagen die Tiefstwerte bei minus 4 Grad. Das kalte Wetter hatte auch Auswirkungen auf den Bahnverkehr, weil Weichen vereisten.
12.36 Uhr, Mittagsinformationen auf DRS1, DRS2, DRS4 News und auf der DRS-Musikwelle. Soll man dem fast geschenkten Gaul wirklich so genau ins Maul schauen? Die deutsche Regierung vor der Entscheidung in Sachen gestohlenen Bankkundendaten, Fragen nach Berlin. Außerdem hier im Rendezvous der Bericht aus China, wo man erstmals in Obamas Präsidentschaft sehr schlecht auf die USA zu sprechen ist.
Pour moi, ça serait une bonne chose. Si on peut aider les gens, c'est tant mieux.
Man soll den Leuten helfen und die Guantanamo-Häftlinge aufnehmen, der Stimmungsbericht aus dem Jura, wo die Kantonsregierung über die Aufnahme von zwei Uiguren entscheidet. Auch in der Sendung die künftigen Renditen unserer Pensionskassengelder, die man so oder auch anders voraussehen kann, und der tönende Rückblick auf die ersten 31 Tage des Jahres. Um eins das Tagesgespräch mit Beat Kehrer. Der Kinderarzt ist am Wochenende aus Haiti zurückgekehrt, wo er unwahrscheinlich viel Leid gesehen und so viel Leid wie möglich gelindert hat. Zuerst jetzt aber Börsenzahlen, Wetteraussichten und Verkehrsmeldungen.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.453 Punkten plus 0,2%. Der Euro wird zu 1.47,24 gehandelt und der Dollar zu 1.0588. Die Wetteraussichten: im Norden hat es heute immer mehr Wolken, bei etwa minus 2 Grad. Gegen Abend beginnt es zu schneien. Im Tessin und im Engadin bleibt es ziemlich sonnig mit einigen Wolkenfeldern und bis zu 6 Grad. Morgen Dienstag gibt es im Norden Aufhellungen, später kann es erneut schneien. Im Süden ist es zeitweise sonnig. Am Mittwoch ist es windig und nass. Die Schneefallgrenze steigt auf 600 bis 1000 Meter an, die Temperatur auf plus 3 Grad. Im Süden ist es freundlicher bei 8 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr. In der Region Zürich auf der A1 in Richtung Bern. Stau nach einem Unfall zwischen dem Brütiseller Kreuz und Zürich-Affoltern. Die Behinderung dauert voraussichtlich bis 14.30 Uhr. Und noch ein Hinweis zum Schienenverkehr. Der Bahnhof Ostermundingen ist wieder befahrbar. Mit Verspätungen muss jedoch weiterhin gerechnet werden.
Das Angebot ist für das hochverschuldete Deutschland ein Schnäppchen. Für 2,5 Millionen Euro könnte die Regierung an gestohlene Bankdaten von 1500 möglichen Inhabern von Schwarzgeldkonten in der Schweiz kommen und damit wohl an Steuereinnahmen von rund 100 Millionen Euro. Seit dem Wochenende ringt die deutsche Regierung mit der Frage, soll man die gestohlenen Daten kaufen oder nicht? Unterdessen zieht das deutsche Finanzministerium einen Kauf der Daten offenbar sehr ernsthaft in Erwägung. Wir haben es gehört. Zugeschaltet aus Berlin ist jetzt unsere Deutschland-Korrespondentin Ursula Hürzeler. Ursula Hürzeler, wie interpretieren Sie diese Stellungnahme des Finanzministeriums?
Finanzminister Schäuble merkt natürlich auch, wie der Druck steigt. Die Opposition hat ihn bereits am Wochenende explizit aufgefordert, diese Daten zu nutzen. Kommentatoren, Steuerfahnder, aber auch einzelne CDU-Politiker stoßen ins selbe Horn. Kauft euch die reichen Steuersünder, titelte heute die Bild-Zeitung. Sie alle wollen, dass der Staat jetzt hart durchgreift und die Mehrheit der Deutschen dürfte das auch so sehen. Das spielt deshalb eine Rolle, weil in 3 Monaten wichtige Wahlen in Nordrhein-Westfalen stattfinden und dort das Thema Gerechtigkeit und Klientelpolitik ein Dauerbrenner ist. Dazu kommt aber auch, lassen Sie mich das noch hinzufügen, dass es ja auch einen Präzedenzfall gibt. Vor 2 Jahren hatte der Staat bereits für 5 Millionen Euro eine Zede aus Liechtenstein gekauft und daran will sich Finanzminister Schäuble jetzt offenbar orientieren.
Trotzdem dauerte das Zögern jetzt etwas länger als damals im Fall von Liechtenstein. Warum?
Damals griffen die Steuerfahnder zuerst zu. Sie erinnern sich vielleicht an die frühmorgendliche Razzia beim ehemaligen Postchef Zumwinkel. Die kam für die Öffentlichkeit quasi aus heiterem Himmel und erst später sickerte durch, dass die auf gestohlenen Daten basierte. Daten übrigens, die via Geheimdienst zu den Behörden gelangt waren. Die Diskussion über die Rechtmäßigkeit der Aktion kam also erst danach. Diesmal gibt's den Streit bereits im Vorfeld. Und natürlich haben viele Politiker Bauchschmerzen beim Gedanken, dass sie jetzt mit einem Dieb einen Handel da tätigen sollen. Allerdings wissen die Behörden auch, dass ein Kauf rechtlich offenbar zulässig wäre. So nach dem Motto Zahlen für sachdienliche Informationen. Etwas anrüchig bleibt die Sache trotzdem, aber es geht um viel Geld. Denn nach Schätzungen der Behörden liegen auf Schweizer Konten rund 175 Milliarden Euro von deutschen Kunden, das meiste wohl Schwarzgeld.
Bei diesen Überlegungen, die man sich in Berlin jetzt macht, spielen da auch die Beziehungen, allfällige Auswirkungen auf die Beziehungen zur Schweiz eine Rolle? Diese Beziehungen waren ja unter der Vorgängerregierung nicht immer die einfachsten.
Ja, die jetzige bürgerlich-liberale Regierung will vom frühen Konfrontationskurs von Pierre Steinbrück wegkommen und zur Schweiz ein möglichst gutes Verhältnis pflegen. Deshalb hat Außenminister Westerwelle zum Beispiel auch schon kurz nach seinem Amtsantritt die Schweiz besucht. Und auch jetzt signalisiert der Finanzminister, dass man das Steuerproblem möglichst einvernehmlich lösen wolle. Nur einfach dürfte das natürlich bei einem Kauf der CD nicht sein, denn die Schweiz hat sich zwar inzwischen verpflichtet, bei Steuervergehen kooperativer zu sein und auch ein neues Doppelbesteuerungsabkommen ausgehandelt, aber bei gestohlenen Daten hört für die Schweizer ganz offensichtlich der Spaß auf. Das haben die heftigen politischen Reaktionen am Wochenende ja gezeigt.
Weiß man denn unterdessen einigermaßen gesichert, woher diese gestohlenen Daten genau kommen?
Nein, dazu gibt es keinerlei offiziellen Informationen. Die Financial Times Deutschland will allerdings wissen, dass sie von der Genfer Niederlassung der britischen HSBC stammen, und zwar von jenem Informatiker, der im August auch bereits den französischen Behörden gestohlene Daten angeboten hatte. Die Bank selbst hat diese Meldung allerdings als reine Spekulation zurückgewiesen. Aber wenn das so wäre, dann hätte Deutschland vielleicht auch noch eine andere Möglichkeit, zu den begehrten Daten zu kommen, denn die französische Regierung hat signalisiert, dass sie auf ein offizielles Gesuch hin diese CD an die Deutschen herausgeben würde. Und das wäre natürlich auch noch eine Variante.
Danke nach Berlin für diese Informationen, Ursula Hürzeler. Chinas Machthaber sind gerade gar nicht gut zu sprechen auf die USA. Barack Obama hat in Washington dem Kongress ein Rüstungsgeschäft von fast 6,5 Milliarden Franken vorgelegt. Für so viel Geld wollen die USA Raketen und Helikopter verkaufen, und zwar an Taiwan. Peking aber betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz und hat Obama mehrfach vor dem Waffenhandel gewarnt. Jetzt hat es die Kontakte seines Militärs mit den USA per sofort unterbrochen. Und in den chinesischen Staatsmedien hagelt es entrüstete bis aggressive Kommentare. Aus Peking berichtet unser Korrespondent Urs Morf.
Noch am mildesten geht die englischsprachige Zeitung China Daily mit der Obama-Regierung ins Gericht. Der Waffenverkauf zeige, dass für die USA immer noch das Gesetz des Dschungels, also des Stärkeren, gelte. Er beweise zudem, dass Amerika auch 20 Jahre nach Ende des Kalten Krieges den Plan nicht aufgegeben habe, die Insel Taiwan als unversenkbaren Flugzeugträger zu gebrauchen, um Chinas Aufstieg in Grenzen zu halten. Auf eine solche Gefährdung von Chinas nationaler Sicherheit, so das Blatt weiter, sei jede auch noch so vehemente Reaktion gerechtfertigt. Die Pekinger Volkszeitung, das offizielle Sprachrohr der Kommunistischen Partei, wird da noch konkreter. Sie stellt fest, die Verletzung der territorialen Integrität des Vaterlandes müsse über den Abbruch der Militärbeziehungen hinaus auch mit Sanktionen gegen die amerikanischen Firmen bestraft werden, die an dem Waffengeschäft beteiligt sind. Zudem dürfe Amerika nicht mehr mit chinesischer Kooperation bei politischen Problemen auf internationaler Ebene rechnen. Noch aggressiver ist der Kommentar von Global Times, der englischsprachigen Tochter der Volkszeitung. Unter dem Titel »Lasst die USA die Hitze spüren« weist das Blatt darauf hin, dass China zur drittgrößten Wirtschaftsmacht der Welt aufgestiegen sei. China solle nicht zögern, die dadurch erreichte Muskelkraft zu Wirtschaftssanktionen zu nutzen, um des Notfalls auf einen Handelskrieg mit Amerika ankommen zu lassen. Der Grund für die Heftigkeit dieser Tiraden ist, dass Pekings gegenwärtige Führungsgeneration, wie schon alle ihre Vorgänger, an der Fiktion festhält, die seit 1949 de facto unabhängige Insel Taiwan sei ein fester Bestandteil der Volksrepublik. Und ebenso wie die Vorgänger haben die jetzigen Pekinger Führer den Ehrgeiz, noch während ihrer Herrschaftszeit die Fiktion zur Realität werden zu lassen, also Taiwan auch faktisch wieder in den Staatsverband zu integrieren. Tatsächlich ist Peking diesem Ziel heute dank der wirtschaftlichen Umgarnung Taiwans näher als je zuvor. Zugleich hat China aber der Eingliederung der Insel mit militärischen Mitteln nie abgeschworen und deshalb schmerzt der neue Waffennachschub aus den USA tatsächlich. Bis zu Wirtschaftssanktionen, wie von der Global Times befürwortet, ist der Konflikt auf der realpolitischen Ebene glücklicherweise noch nicht ausgeartet. Bisher steht nur fest, dass der noch für Februar geplante China-Besuch von Amerikas Verteidigungsminister Gates und weitere Militärkontakte dieses Jahr nicht stattfinden werden. Und die Heftigkeit der Medienkommentare deutet darauf hin, dass noch mehr kommen könnte. Sicher ist auch schon, dass die einjährige Schonzeit im chinesisch-amerikanischen Verhältnis nach Obamas Amtsantritt mittlerweile definitiv vorbei ist.
Morgen entscheidet es voraussichtlich die jurassische Regierung, soll der Kanton Jura zwei chinesische Uiguren aus dem US-Gefangenenlager Guantanamo aufnehmen oder nicht. Die Regierung dürfte ihren bereits unverbindlich geäußerten Willen bestärken, den beiden uigurischen Ex-Häftlingen eine neue Heimat zu bieten. Denn sie kann quer durch den Kanton auf eine breite Unterstützung aus Politik und Volk zählen. Westschweiz-Korrespondent Patrick Mühlhauser hat sich im Hauptort des Kantons Jura in Delémont umgehört.
Letzten Mittwoch im jurassischen Parlament.
Nous demandons au gouvernement de maintenir la proposition d'accueil faite au Conseil fédéral et d'offrir l'asile à ces deux malheureux frères Ouïghours.
Die CVP-Parlamentarierin Marie-Noëlle Wilmer fordert die Regierung auf, den beiden Uiguren Asyl zu gewähren. Die jurassische Regierung habe dem Bundesrat ja bereits im Dezember ihre Bereitschaft dazu mitgeteilt. Zudem sammle Amnesty International an jeder Sitzung des Parlaments Unterschriften für unterdrückte und gefangene Menschen. Und viele Parlamentarier würden unterschreiben.
Pour une fois que l'on a connaissance de faits concrets, contrôlés et avérés, juste par les Américains eux-mêmes, alors que l'on connaît leur paranoïa habituelle, on peut agir ici directement.
Für einmal nun könne man selbst zur Tat schreiten und Gutes tun, sagt Marie-Noëlle Wilmer. Und sogar die für ihre Ängstlichkeit bekannten Amerikaner bestätigten die Ungefährlichkeit der beiden ehemaligen Guantanamo-Häftlingen. In ihrem Heimatland China müssen die muslimischen Uiguren mit Haft, Folter und noch Schlimmerem rechnen. Die Uiguren werden in China seit Jahren unterdrückt. Der Rat stimmte mit 43-3 Stimmen für deren Aufnahme. Zwar hat das Parlament in dieser Frage keine Beschlusskraft, doch das deutliche Resultat ist ein starkes politisches Signal für die Regierung. Nein, sagte einzig die SVP. Die FDP enthielt sich der Stimme. Persönlich sei er dafür, erklärt FDP-Parlamentarier Serge Vifon. Aber seine Partei sei wie die Bevölkerung gespalten in dieser Frage.
Il s'agit, comme vous le savez, d'une opinion qui n'est pas partagée par tout le monde et notamment par l'homme de la rue.
Viele denken, in Zeiten der Krise gäbe es andere Probleme zu lösen als das Schicksal von zwei Uiguren. Sicher, es gibt sie, diese kritischen Stimmen. Doch bei einer nicht repräsentativen Straßenumfrage am Bahnhof Delémont, bei einem Dutzend Leute, waren die Befragten einstimmig für die Aufnahme der Uiguren.
Moi, je suis pour les accueillir, parce qu'ils n'ont rien fait de mal, à mon avis.
Tant pis pour les intérêts chinois. Hein.
Oh, ben oui, oui, je suis pour. Hein.
Je pense que ça doit être coordonné avec les autorités politiques de la Confédération.
Die beiden hätten nichts Böses getan, man solle dem Druck Chinas nicht nachgeben, die Aufnahme sei mit dem Bundesrat zu koordinieren, sagen die Leute. Die jurassische SP-Erziehungsdirektorin Elisabeth Bohm-Schneider macht keinen Hehl daraus. Sie ist für die Aufnahme der beiden Uiguren. Es seien nicht diese beiden oder andere Flüchtlinge, welche die Jurassier daran hinderten, in Wohlstand zu leben.
C'est pas deux Ouïghours ou bien des réfugiés accueillis dans le Jura qui empêchent les personnes de trouver un emploi ou bien qui empêchent les personnes de vivre de manière décente dans le Jura.
Sie sei sich bewusst, die Situation gerade mit China sei schwierig. Die Würde der Menschen, in diesem Fall der beiden Uiguren, sollte jedoch mehr zählen als wirtschaftliche Überlegungen.
Je ne pense pas que des questions aussi sensibles que la dignité d'un homme et d'une femme puissent se résumer à des relations économiques. Je suis pas naïve, je sais que c'est compliqué, mais à un moment donné, chacun doit prendre ses responsabilités.
Es gäbe Momente, da müsse jeder Verantwortung übernehmen, sagt Regierungsrätin Elisabeth Bohm-Schneider. Alles deutet also darauf hin, dass die jurassische Regierung morgen der Aufnahme der beiden Uiguren zustimmen wird. Damit lege der Ball beim Bundesrat, der dann definitiv entscheiden muss.
Rentenklau oder weise Voraussicht. Am 7. März stimmen wir darüber ab, ob künftige Renten tiefer sein sollen, ob der Umwandlungssatz unserer Pensionsguthaben gesenkt werden soll. Eine entscheidende Frage dabei ist, wie viel Rendite die Pensionskassenguthaben im langfristigen Durchschnitt abwerfen werden. Sind es eher 3 oder sind es eher 5%? Je nachdem, mit welchem Wert man rechnet, kommt man zum Schluss, die Pensionskassen können sich die heutigen Renten problemlos leisten oder die Rechnung ergibt, man muss die neuen Renten schleunigst senken. Barbara Wittmer zur finanztechnischen Frage mit viel politischem Zündstoff.
Es sind Durchschnittswerte, die das Pensionskassengeschäft bestimmen. Eine zentrale Größe ist dabei die durchschnittliche Rendite, die sich auf den Pensionskassenguthaben der Versicherten erzielen lässt. Dieser Kapitalertrag ist eine Art dritter Beitragszahler, zusätzlich zu den Beiträgen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Eigentlich ist die Rendite eine rein statistische Größe, trotzdem lässt sich darüber streiten. So argumentieren die Gegner einer Senkung des Umwandlungssatzes, Pensionskassen seien durchaus in der Lage, die benötigte Rendite von 4,9% zu erwirtschaften. Jedenfalls, wenn man eine langfristige Optik wähle. Dazu SP-Nationalrat Rudolf Rechsteiner.
Es wird jetzt von sehr tiefen Renditen gesprochen. Das stimmt, im Moment sind die Renditen tief. Aber die Lebensversicherungen haben in den letzten 10 Jahren trotzdem 4,8% Nettorendite gemacht. Das hat in der Neuen Zürcher Zeitung ein Versicherungsvertreter offengelegt. Und deshalb kann man nicht sagen, die heutige Rendite reicht nicht aus, um den Umwandlungssatz zu finanzieren.
Und deshalb sei es auch nicht nötig, den Umwandlungssatz zu senken. Die Befürworter eines tieferen Umwandlungssatzes rechnen anders. Dazu Marc Schüar, Mitglied der Geschäftsleitung des Versicherungsverbands.
Die Realität ist, wir haben jetzt wirklich 10 Jahre gehabt, die nicht gut waren. Und jetzt zu denken, dass nach sieben schwachen Jahren kommen jetzt 7 fetten Jahre, es ist einfach eine Wette. Und ich glaube, beim Vorsorgekapital darf man keine Wette machen.
Aus der Vergangenheit lässt sich tatsächlich nicht 1:1 auf die Zukunft schließen. Aber es gibt Erfahrungswerte, auf die sich Vorsorgeeinrichtungen, die Pensionskassengelder verwalten, stützen können. So zeigen historische Zeitreihen, dass sich mit Aktien langfristig 5-6% verdienen lassen. In guten Jahren mehr, in schlechten weniger. Bei Obligationen scheint eine Renditeerwartung von langfristigen 3% realistisch. Eine durchschnittliche Pensionskasse, die rund die Hälfte ihrer Gelder in Obligationen, ein Viertel in Aktien und den Rest in Immobilien und Liquidität investiert hat, kann so mit einer Rendite von 3,5-4,5% rechnen. Dieser grobe Durchschnittswert ist allerdings nur bedingt aussagekräftig. Das zeigt ein Vergleich zwischen einer reichen und einer armen Pensionskasse. Eine Reiche verfügt über viele Reserven. Das erlaubt ihr, vergleichsweise höhere Risiken einzugehen. Sie investiert deshalb vielleicht mehr als ein Drittel ihres Vermögens in Aktien und erwirtschaftet damit im Laufe der Jahrzehnte eine Anlagerendite von 5% oder mehr pro Jahr. Eine arme Vorsorgeeinrichtung hingegen, die über keine Reserven verfügt, kann sich kaum Risiko leisten. Sie muss vor allem auf die sicheren, aber weniger ertragreichen Obligationen setzen und erwirtschaftet deshalb eine tiefere Rendite von 3 oder vielleicht 4%. Der Vergleich zeigt, Durchschnittswerte sagen wenig aus über den konkreten Einzelfall. Reiche Pensionskassen können sich den heutigen Umwandlungssatz ohne weiteres leisten. Arme sind derweil kaum in der Lage, die nötigen Renditen zu erwirtschaften. Ohne tieferen Umwandlungssatz müssen wohl einige von ihnen in den nächsten Jahren die Beiträge von Arbeitnehmern und Arbeitgebern erhöhen.
Gestern ging er zu Ende, der Januar 2010, der kälteste Januar seit 23 Jahren. In seinem Verlauf passierte aber einiges, das viele Menschen nicht kalt lassen konnte. Die Schweiz musste erfahren, dass die Probleme wegen dem Bankgeheimnis weitergehen. Bei der Post wurde ein undurchsichtiger Machtkampf ausgetragen und eine unermessliche Katastrophe traf Haiti. Die Worte des Monats Januar von Christoph Wüthrich.
Für die Menschen in Haiti gibt es nicht mal diesen Trost, dass es ihnen schon so schlecht geht, dass es nicht noch schlimmer werden könnte. Jahrzehnte der Ausbeutung, des politischen Chaos und eine Reihe von Wirbelstürmen hat das Land hinter sich. Und jetzt noch dieses Erdbeben.
Haiti ist tellement fort, le palais national effondré, le tribunal, le cathédral. Donc, je dis, c'est un désastre.
Fast alles ist eingestürzt und zerstört. Noch nie hat der 55-jährige Haitianer so etwas gesehen. Und wie als Symbol für den Zusammenbruch der staatlichen Ordnung irrt Präsident Préval als Obdachloser am Flughafen umher und begrüßt die uniformierten Helfer aus den USA.
I cannot live in the palace, I cannot live in my own house.
Gegen 200.000 Tote fordert das Erdbeben, ähnlich viele wie der Tsunami vor 5 Jahren, aber auf einem Bruchteil der Fläche. Entsprechend groß sind die internationalen Hilfsanstrengungen und viele äußern ihre Solidarität mit einer Geldüberweisung.
Dieser Sammeltag gestern, der wird sicher in die Geschichte der Glückskette eingehen. Der Sammeltag gehört wahrscheinlich zu den 3, 4 erfolgreichsten.
Mehr als 20 Millionen Franken Spenden konnte Roland Chanre von der Glückskette am Morgen nach dem Spendetag vermelden. Und dann war da der wochenlange Ärger über den Machtkampf bei der Post. Im Dezember zwang Postpräsident Begle seinen CEO Kunz zum Gehen, danach traten 2 Verwaltungsräte aus Protest zurück und jetzt kam auch Bundesrat Leuenberger in Bedrängnis. Aber er verteidigte Begle und sah auch kein Problem bei der Wahl Begles vor 1,5 Jahren.
Das ist absolut ordentlich durchgeführt worden, so wie es immer durchgeführt wird.
Aber lange hielt Leuenberger am Postpräsidenten nicht mehr fest. Plötzlich musste Begle seine schwammigen Auslandsstrategien und ambitiösen Nestle-Träume begraben und gehen.
Schon vor meinem Amtsantritt existierten eine Front gegen mich, die bis zu heutigen Zeitpunkt besteht.
Den Machtkampf mit dieser alten Garde bei der Post habe er nicht gewinnen können. Und dann bereitete plötzlich auch wieder das Klumpenrisiko UBS dem ganzen Land Kopfzerbrechen. Das Bundesverwaltungsgericht zündete in der Sache gleich 2 juristische Sprengkörper.
Der Bundesrat hat nicht die Kompetenz, in einem Abkommen die Amtshilfe auf andere Steuerdelikte auszudehnen.
Gerichtspräsident Bandli und sein Gremium brachten das Abkommen ins Wanken, das den Steuerstreit mit den USA beilegen sollte. Und sie kritisierten den Bundesrat indirekt dafür, dass er die FINMA vorschickte, als es darum ging, erste Bankkundendaten an die USA auszuhändigen. Dabei hat es der Bundesrat doch nur gut gemeint.
Wir hatten eine Notstandssituation. Wir mussten handeln. Wir wollten die Bank und den Finanzplatz schützen.
Es hagelte Kritik an Bundesrat Merz und immer mehr Parlamentarier drohten mit einer Puck. Und so fing auch die bürgerlichste aller bürgerlichen Parteien an, auf die UBS zu schimpfen, die doch an allem schuld sei.
Die UBS hat eine Katastrophe geschaffen. Das wissen wir, das alle wissen. Und ich bin noch mehr geärgert als viele andere.
Viele andere, die genauso wenig wie ihr FDP-Präsident Pelli wissen, ob es wirklich einen gangbaren Ausweg gibt. Aber so leicht werfen Bundesräte den Battle im Kampf für Vaterland, Finanzplatz und UBS nicht hin. Schon gar nicht Evelyn Wittmer-Schlumpf.
Ich bin überzeugt, dass wir zu einer Lösung kommen werden.
Und während die Schweizer Regierung auslöffelt, was ihr die Banker eingebrockt haben, zieht in den USA Präsident Obama gegenüber den Banken härtere Seiten auf. Er will die Größe der Banken und die Risiken, die sie eingehen, beschränken. Und er will alle staatlichen Hilfsgelder zurück.
We want the taxpayers' money back. All of it. And we're going to collect every dime.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.